Willkommen bei Anima Mundi, dem Podcast über die Kunst des ganzheitlichen Erfolges. Hier sprechen wir mit UnternehmerInnen, VisionärInnen und Menschen mit Verantwortung über innere Klarheit, mentale Stabilität, Haltung und den Mut, von innen zu führen. Weil Körper, Geist und Seele keine getrennten Abteilungen sind, sondern ein zusammenhängendes System. Und genau darum geht es heute, um Tradition im Wandel, um moderne Unternehmenskultur und um die Frage, wie man in einer unübersichtlichen Zeit trotzdem klar, menschlich und wirksam bleibt. Wir sitzen heute in einem über 500 Jahre alten Haus mitten in der Wiener Innenstadt und gleichzeitig in einem der modernsten Räume, die Wien derzeit zu bieten hat. Am Hof 8, ein Private Member Club, inspiriert vom Londoner Clubkultur, getragen von kosmopolitischer Noblesse mit Wiener Seele. Und ich freue mich, den Hausherrn und Gründer hier in seinen eigenen Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Johannes Kattus.
Freut mich auch, heute beim Podcast dabei sein zu dürfen.
Lieber Johannes, bevor wir über Unternehmen, Führung und Verantwortung sprechen, würde ich gern bei dir als Mensch beginnen. Wenn du heute sagst, ich bin Johannes, was meinst du damit jenseits von Rollen, Titel und Familiennamen?
In erster Linie würde ich sagen, meine ich damit eine Persönlichkeit, die viel Verantwortung trägt. Verantwortung vor allem in unternehmerischer Hinsicht mit sowohl der Kattus als auch hier zahlreichen Mitarbeitern. Und dieser Verantwortung versuche ich mich schon laufend bewusst zu machen, dass ich am Ende des Tages mein unternehmerisches Treiben nicht nur in erster Linie für mich mache, sondern eben auch für unsere Mitarbeiter, um da entsprechend einen sicheren und vernünftigen und guten und schönen Arbeitsplatz bieten zu können, an dem eben nicht nur ich mich wohlfühle, sondern auch letztendlich das Team.
Und wofür möchtest du da als Unternehmer und auch als Mensch stehen?
Also ich sage mal, dass ich ja einerseits mit einer großen Tradition und Geschichte aufwachsen durfte, ein Familienunternehmen in fünfter Generation, und dass das natürlich eben auch eine große Verantwortung, gleichzeitig aber auch eine Möglichkeit ist. Jedoch möchte ich mich nicht nur, sage ich mal, mit den Vergangenen identifizieren. Also mein Anspruch war es schon sehr stark, vor allem jetzt auch über Anruf 8, aber schon auch im Familienunternehmen, gewissermaßen als nächste Generation dem Namen und den Betrieben einen eigenen Stempel aufzudrücken und für eine zeitgemäße Weiterentwicklung des Familienunternehmens letztendlich dann am Markt unterwegs zu sein. Also hier war wirklich die Idee natürlich, dass das Alte irgendwo zu bewahren, die Geschichte, die Tradition, das Wissen, den Heritage. Aber im selben Kontext ging es natürlich schon auch darum, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und ich sage immer gern, in den fünf Generationen, die das Unternehmen nun besteht, hat jede Generation einen gewissen neuen Ansatz hineingebracht, der dazu geführt hat, dass das Unternehmen noch immer so besteht, wie es heute da ist. Also wenn immer nur Dienst nach Vorschrift gewesen wäre, weil man sich immer nur auf die bestehenden Geschäftsbereiche konzentriert hätte, dann hätte das Unternehmen nicht diese lange Dauer und die vielen Krisen, die dazwischen auch natürlich waren, überstehen können. Und ich glaube, eine gewisse Wandlungsfähigkeit ist eben dahingehend wichtig, und ich hoffe sehr, dass das quasi dann auch in weiterer Folge die nächsten Generationen so wahrnehmen, dass meine Generation und da vor allem in der Form von meinem Schwager und von mir dazu beigetragen haben, dass das Familienunternehmen als solches weiter besteht und auch gleichzeitig aber eben zukunftsgerichtet organisiert und ausgerichtet wurde.
Ich sehe, es geht da sozusagen nicht nur um die Rolle als Übernehmer, sondern eben auch um die große Verantwortung und um die Haltung dahinter. Dazu kommen wir auch später noch intensiver und werden tiefer hineingehen, weil das die Zuhörerinnen sicher extrem interessiert. Du bist ja noch ein sehr junger Unternehmer, wenn ich das so sagen darf. Und eine letzte Frage noch zu dir persönlich. wenn wir jetzt diesen Raum hier anschauen, und das ist eine Verlängerung deiner Haltung, also diesen Hofakt, diesen Members Club, wo spürt man dich hier ganz besonders?
Ich glaube, und ich traue mich auch zu sagen, dass das die Members bestätigen werden, dass das wirklich von den Räumlichkeiten beginnend bis hin zum letzten Mitarbeiter durchaus meine Handschrift trägt. Also mein Ziel ist es hier, einen Rahmen zu schaffen, wo sich die Members wie zu Hause fühlen, das verlängerte Wohnzimmer sozusagen, und dieses Mindset, dieses Wohlgefühl, das versuchen wir eben sehr stark auch über unsere Mitarbeiter entsprechend auszustrahlen. Und dahingehend war auch eines meiner Hauptlearnings über die letzten Jahre, dass es hier vor allem in dem Haus, in dem Kontext viel essentieller ist, bei der Auswahl der Mitarbeiter auf die Soft Skills und nicht auf die Hard Skills zu schauen. Weil am Ende des Tages wird man dieses Gefühl des zweiten Zuhauses nur ausstrahlen können, wenn das die Mitarbeiter mittragen. Und das versuche ich eben sehr, sehr stark selber vorzuleben. Ich mache das auch mit einer hohen persönlichen Präsenz, bin mehr oder weniger jeden Tag im Club und versuche eben letztendlich den Gründer, die Familie, den Gastgeber hinter dem Konzept spürbar, greifbar zu machen und auch in weiterer Folge eben eine gewisse Identifizierung damit zu erzeugen. Die Spillover-Effekt, sage ich jetzt einmal, mit den ursprünglichen Familienunternehmen sind natürlich gegeben, und speziell in der Anfangsphase war sicherlich der Name sowie die Location eine große Unterstützung, um das ganze Projekt loszustarten. Und ich habe da sicherlich gewisse Vorschusslorbeeren oder ein Vertrauen vorab genießen dürfen.
Du meinst der Name Katus, der in erster Linie ein Türopener ist, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch in gewisser Weise eine große Erwartungshaltung auch dahinter schlägt, oder?
Definitiv. Also mir war klar, dass ich mit dem Namen auf jeden Fall dann auch delivern muss. Aber ich habe gesehen eben schon im Vorfeld der Eröffnung, wo wir schon noch vor dem Start der Bauphase begonnen haben, die ersten Mitglieder zu akquirieren, dass es mir möglich war, eben darüber, eben durch mein persönliches Engagement, durch meine Bereitschaft, auch mich persönlich zu engagieren und auch zu investieren, ich schon geschafft habe, eben das Vertrauen bei den Members oder den künftigen Members zu gewinnen, und da eben zahlreiche Personen hatten, die quasi als First Mover das Projekt von Anfang an unterstützt haben. Und da habe ich schon auch immer wieder gemerkt, und das war schon auch Aussage von den Personen, die einerseits, sage ich mal, sehr zuversichtlich und glücklich waren, dass so ein Konzept nach Wien kommt, aber auch zusätzlich schon bestätigt haben, dass sie auch quasi dankbar sind oder eben das entsprechend auch noch glaubhafter empfinden, dass sie eben jemand mit einem starken Wiener Background und starken Wiener Wurzeln und auch Netzwerk entsprechend das ganze Thema losstartet, weil am Ende des Tages lebt der Club nicht von den Räumlichkeiten und den Mitarbeitern, sondern von den Members, und die sind, sage ich mal, das essentiellste Bestandteil und das Alleinstellungsmerkmal, warum ich auch der Überzeugung bin, dass das Konzept nicht so einfach zu wiederholen ist oder nachzuahmen ist, da eben diese starke Member-Verbindung mittlerweile existiert und dann ein durchaus spannendes Netzwerk eben hier aufgebaut werden konnte.
Und du hast ja gesagt, zweites Wohnzimmer, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, wir unterschätzen oder viele unterschätzen noch, wie wichtig das heutzutage ist, so ein zweites Wohnzimmer zu schaffen, so eine Community zu schaffen. Ich bin ja selbst ein Gasthauskind, ich komme ja aus einem Gast- und Hotelbetrieb und von einem Bauernhof. Und damals war das ja so, dass man eigentlich das am Stammtisch eigentlich auch das zweite Wohnzimmer für viele war, wo man sich getroffen hat, wo man Dinge besprochen und ausdiskutiert hat. Heute sehe ich, bin ich Anwältin auch noch, dass viele diese Dinge, die früher bei uns am Stammtisch ausgetragen wurden, heute über die Anwaltei laufen. Sei es das, so banal das klingen mag, eine Ziege bricht aus am Bauernhof, dann kriegt man einen Anwaltsbrief. Früher hat man es am Stammtisch besprochen. Und was du natürlich da abbildest, ist die die Zeiten, die ja außen immer unsicherer werden. Ich bin ja jetzt gerade von Kärnten gekommen, durch Wien gegangen, draußen der Trubel. Da einfach die Eleganz, die Ruhe, ein Rückzugsort sozusagen, nicht nur wunderschön eingerichtet, geschmackvoll eingerichtet, sondern auch vom ganzen Ambiente, wie du sagst, auch die Persönlichkeit der Mitarbeiter war für die wesentlich. Wenn ich da kurz nachhaken darf, wie läuft dann dieser Bewerbungsprozess ab? Wie schaust du da eher auf die Soft Skills? Mir gefällt ja der Begriff gar nicht so gut, Soft Skills, weil ich der Meinung bin, dass das heute, wie du selbst gesagt hast, viel wichtiger ist als die Hardware sozusagen, dass einer wirklich gelernt hat, wie er, wenn es genau das Glasl hinstellt, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt oder frech formuliert. Also es geht um die Emotion, um die Seele. Wie wählst du da deine Mitarbeiter aus nach den Kriterien? Wie machst du das?
Also es ist, sage ich mal, sehr stark zum einen gefußt auf Referenzen, also persönliche Weiterempfehlungen aus dem Mitarbeiterkreis, aber auch teilweise von Members, die uns mit potenziellen Kandidaten connecten, wo sie der Meinung sind, die würden gut zu uns passen. Also diese persönliche Empfehlung, ist, sage ich mal, schon ein erstes, für mich sehr, sehr gutes Indikat, wo ich auch eben jetzt über die letzten Jahre gesehen habe, dass da nicht allzu viel schief gehen kann, unter Anführungszeichen, wenn da eben eine sehr starke Empfehlung ausgesprochen wurde. Obgleich es natürlich auch ein Unterschied ist, von wem die Empfehlung kommt, ob das jetzt jemand ist, der das Konzept vollauf verstanden hat oder jemand, der das vielleicht nur in Teilen lebt, das Ganze. Also dann differenziere ich dann schon noch ein wenig, was die Empfehlung betrifft. Dann lerne ich am Ende des Tages jeden Mitarbeiter persönlich kennen. Also die Bewerbungsgespräche führe ich zum Teil selbst oder zum Teil gemeinsam mit den Teamleads. Und hier versuche ich einfach in dem Gespräch zwischenmenschlich ein Gefühl zu bekommen, versteht die Person das Konzept, wie ist die Wahrnehmung zu dem Haus, was gefällt den potenziellen Mitarbeitern, was sind für sie Alleinstellungsmerkmale, Gründe, warum sie bei uns arbeiten möchten. Also da versuche ich eben sehr stark ein Verständnis quasi für das Konzept herauszuhören. Das sehe ich mal als essentiell. Und dann habe ich schon auch ein gewisses Learning gezogen, was mehr oder weniger das soziale Umfeld oder soziale Background von den Mitarbeitern dann auch betrifft. Also wir haben teilweise sehr junge Mitarbeiter, die zwischen Schule und Universität zum Teil zu uns kommen, da sich ein Jahr Auszeit gönnen, aber sag mal vom Background her durchaus aus dem Umfeld der Mitglieder kommen. Davor zwar noch nie ein Tablett getragen, aber diese sogenannten Hard Skills, also das kann man relativ rasch beibringen. Und am Ende des Tages ist es bei uns auch im Haus nicht so essentiell, so wie du sagst, wie das Glas richtig eingestellt wird, weil wir von unserem Gastro-Angebot, was grundsätzlich schon wichtig ist für uns, aber nicht die Positionierung haben, dass wir jetzt das Sterne-Restaurant überkantitelt sein wollen. Wir wollen auch nicht die Mixology-Bar sein oder der Volksgarten, was den Nachtclub betrifft, sondern wir versuchen eigentlich eine hochqualitative, aber immer persönliche Mischung aus diesen verschiedenen Bereichen zu erzielen. Und da merke ich eben dann schon auch im Gespräch vorab, ob jemand eben herkommt mit dem Ziel, dass er am Ende des Tages ja aus gastronomischer Sicht irgendwie sich verwirklichen möchte, dann ist er, glaube ich, bei uns nicht so richtig, als eher, dass er sich vielleicht aus persönlicher Sicht verwirklichen möchte. Also, dass er hier einen Arbeitsplatz findet, wo er langfristig zufrieden und glücklich sein kann. Wohl nicht jetzt, wenn man sich den Koch anschaut, mit der Möglichkeit eben die 3 Sterne von Michelin zu gewinnen, weil wir werden als Privatclub quasi nicht bewertet. Aber dafür kriegt man eine tolle Bestätigung durch unsere Members und unsere Gäste. Und das ist, sage ich mal, eher das Ziel, dass wir da Personen bekommen, die vielleicht einen stärkeren Antrieb durch die zwischenmenschliche Bestätigung erfahren, als wenn es jetzt quasi einen anonymen Bewerter gibt, der ein Rating abgibt.
Das hat die Bestätigung, wenn ich da nochmal kurz nachfragen darf, das ist jetzt nicht, dass irgendwie auf die Members da einen Fragebogen ausfüllen und bewerten, sondern du meinst das direkte Feedback.
Genau, das direkte Feedback. Also da merken wir schon auch natürlich, dadurch, dass wir am Ende des Tages nur mit Stammkunden arbeiten, dass da schon auch eine gewisse Nähe und Beziehung auch durchaus zwischen unseren Mitarbeitern und den Mitgliedern entstehen und entsprechend darüber auch viel direktes Feedback erfolgt. Positiv wie auch kritisch natürlich, aber in einer Art und Weise, dass es, sage ich jetzt mal, auf Augenhöhe passiert, dass es wertschätzend erfolgt und letztendlich eben sehr persönlich erfolgen kann. Und das ist etwas, was die Mitarbeiter bei uns beginnen, glaube ich, mehr und mehr zu schätzen, diesen direkten, vertrauten Austausch mit den Gästen. Und da ist es eben letztendlich auch in weiterer Folge natürlich das Ziel, eben dann über eine Konstanz im Team hier eben diese Kontinuität für den Gast und den Member zu schaffen, der sich letztendlich auch in einem Club erwartet.
Gleichzeitig können die Mitarbeiter, die offen dafür sind, sich persönlich, wie du gesagt hast, weiterentwickeln und wachsen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau.
Jetzt kurz von den Mitarbeiterinnen, kurz ganz schlank zu den Members. Für Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nie in diesem Private Member Club waren oder eben auch nicht Member sein können, weil man braucht ja eine Empfehlung, um Member werden zu können. Ich habe irgendwo gelesen, dass dir eine bunte Mischung, ein bunter Mix extrem wichtig ist. Und ein Kriterium ist es für dich, dass die Leute, die Members einen weltoffenen Mindset haben. Wenn ich da kurz nachfragen darf, was ist für dich ein weltoffener Mindset? Sind das Leute, die im Ausland gewesen sein müssen, die im Reisepass, wo du siehst, die waren schon unterwegs? Oder was heißt für dich, weltoffen zu sein?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde es jetzt für mich mit mehreren Komponenten beschreiben, die nicht jetzt alle 100% zutreffen müssen auf jeden einzelne Person, die aber eben, glaube ich, durchaus dazu beitragen können. Da ist natürlich die internationale Erfahrung, also schon im Ausland vielleicht gelebt, gearbeitet zu haben, studiert zu haben oder viel gereist zu haben, ist sicherlich mal ein Faktor, der dazu hilft, dass man als Person, sage ich einmal, offen, aufgeschlossen gegenüber der Welt ist. Also das empfinde ich mal als wichtig. Gleichzeitig aber würde ich weltoffen auch einfach vielleicht ein bisschen übersetzen zu einer generellen Offenheit, zu einem auch zwischenmenschlichen Auseinandersetzung oder Austausch, wo es eben darum geht, dass die Personen, unsere Mitglieder, die sich hier treffen, am Ende des Tages gerne mit der jeweiligen anderen Person an der Bar ein Bier trinken, weil es das Profil in einer Art und Weise vielleicht spannend ist, weil eben die Idee dahinter ist, eben schon vielleicht heterogene Backgrounds, aber ein homogenes Mindset eben hier hereinzubringen, wo dann entsprechend die Diskussion, das Gespräch eben sehr spannend sein kann. Also
einfach, dass ich so jetzt einhandeln, ist es schon einmal passiert, dass du jemanden, keinen Member aufgenommen hast und das dann irgendwo doch nicht hereingepasst hat? Oder hast du eigentlich schon überlegt, was du machen würdest, wenn du ein Member da hast, das nicht reinpasst? Wie wäre die Verabschiedung unter Anführungszeichen hier gewählt?
Also es ist zum Glück noch nicht so weit gekommen tatsächlich, dass wir irgendwie einen Member konkret rausschmeißen mussten oder die Mitgliedschaft beenden mussten. Es gab zugegebenermaßen auch gerade unter dem Einfluss von Alkohol vielleicht schon mal die eine oder andere Situation, wo zu späterer Stunde die eine oder andere Diskussion ausgebrochen ist. Interessanterweise waren die Problemfälle unter Anführungszeichen dann aber öfters oder in der Regel Gäste von Members, also okay, weniger die Members selbst. Die sind dann oft eigentlich eher klärend beziehungsweise haben versucht, die Situation zu beruhigen und haben dann auch teilweise Verantwortung übernommen, wenn ihr Gast sich quasi schlecht benommen hat.
Ja.
Also man merkt schon, dass...
Verantwortung, ich möchte jetzt nur kurz wissen, was bedeutet das? Was tun Sie da?
Also von der Situation, dass ein Gast gegangen ist, ohne zu zahlen, wo dann der Member entsprechend die Rechnung übernimmt, bis hin zu auch wirklich deeskalierend wirken und den Gast dann quasi nach Hause begleitet oder so. Also das gab es da schon noch durchaus, und am Ende des Tages wird sich das auch nie verhindern lassen. Gleichzeitig wissen aber die Members schon, dass wenn ihre Gäste eben hier in einem Haus wie auch immer sich verhalten, am Ende wird der Member dafür quasi herangezogen, wenn es ein Problem gab, auch wenn das sehr positiv war. Also es kann ja auch in die andere Richtung wirken. Deswegen merken wir schon, dass die Mitglieder sehr darauf bedacht sind, wen sie einerseits empfehlen als neue Mitglieder und wen sie auch hier mitbringen. Und ich würde sagen, eben gerade bei der Auswahl der Mitglieder hat uns eben sehr geholfen, dass wir wirklich von eben einem recht homogenen Kreis, was jetzt eben das Mindset betroffen hat, und das waren am Anfang einfach wirklich handpicked Leute, die ich direkt angesprochen habe und eingeladen habe, Member zu werden. Und diesen ersten Founding Members, denen ich eben auch dahingehend vertraut habe, dass sie das Konzept verstehen und auch entsprechend weitertragen, die haben dann geholfen, das Projekt weiter voranzutreiben, indem sie neue Mitglieder quasi empfohlen haben. Und so ist das Club-Netzwerk sehr homogen, eben in der Hinsicht jetzt auf die soziale Komponente gewachsen.
Dein Ziel war ja, das habe ich irgendwo gelesen, bitte korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, dass du irgendwie 1000 Members bekommst. Du bist, glaube ich, knapp davor. Es ist jetzt ein Aufnahmestopp. Hast du dir, wie du das Projekt gestartet hast, war das so, dass du gesagt hast, was wenn oder selbst wenn? Also es sind ja, wenn man was Neues beginnt, ich glaube, das brauche ich nicht sagen, gerade jetzt auch mit dem Namen Katus, ja, sind ja viele, die auf dich schauen, ob du vielleicht scheiterst, Entschuldigung, dass ich so ausdrücken darf. Manchmal gibt es natürlich die Hoffnung, dass es funktioniert, aber es gibt ja viele andere. Woher hast du den Mut genommen, das dann zu machen? War das Konzept, du warst ja überall im Ausland herum, das noch ganz kurz, du warst ja in St. Gallen, du warst ja in London, du warst auf die besten Schulen im Ausland, du hast auch gearbeitet lange in München und bist dann aber wieder, jetzt habe ich eigentlich die unterbrochen, viele Antworten, aber das noch ganz kurz, und bist dann wieder ja zurückgekommen, und das, wenn ich es richtig auch recherchiert habe, am Hofakt ist ja eigentlich unter Anführungszeichen nur ein Projekt, aber jetzt ein sehr sehr innovatives und ein gutes Projekt geworden, was du damals ja noch nicht wusstest, aber du hast ja gleichzeitig den Familienbetrieb zu Hause übernommen und bist dort eingestiegen, gemeinsam mit deinem Schwager Maximilian Niemervold.
Genau.
Und jetzt eben da, was sicher auch viel interessiert, was ja ein Familienunternehmen zu übernehmen, dass, wie du sagst, ihr seid jetzt die fünfte Generation, 160 Jahre Katus, ihr wart K&K, Hofenverwandten, eine Faszination. Ich glaube, 1857 hatte ich die Zahl im Kopf gehabt.
Korrekt, ja.
Mehr Zahlen merke ich mal. Und man sagt ja eigentlich so ungefähr in Kärntnerisch, die eine Generation baut auf, die andere verwaltet, die dritte studiert Kunstgeschichte. Ihr seid jetzt die fünfte Generation. Was ist das Erfolgsgeheimnis und was, vorher noch die Frage, was hat dich dann doch dazu bewegt, nach Hause zu kommen, die Freiheit im Ausland zu lassen, die Verantwortung zu übernehmen, was du ja eingangs schon kurz angesprochen hast?
Ja. Also ich würde sagen, da sind mehrere Aspekte zusammengekommen. Zum einen gab es schon immer quasi von meiner Seite aus eine große Liebe zu der Stadt Wien. Also ich hatte das Glück, eben verschiedene Städte auch, in denen ich dort gewohnt habe, zu erleben, und muss sagen, am Ende des Tages war ich immer glücklich, nach Hause zu kommen. Also es war für mich immer spürbar, auch wenn ich unterwegs war, auch wenn es mir dort Spaß gemacht hat oder gefallen hat, dass meine Heimat in Österreich, in Wien ist, und dass es da halt auch entsprechend Möglichkeiten gibt, in die ich einsteigen kann. Gleichzeitig wollte ich aber bewusst nicht unbedingt nur auf das Familienunternehmen reduziert werden, wo ich natürlich eben, oder nicht natürlich, aber ich habe dort von meinen Eltern aus schon früh ist quasi die Möglichkeit bekommen, da entsprechend tätig zu sein. Und da war schon sehr früh eigentlich, sage ich mal, das unternehmerische Mindset, da auch was Eigenes auf die Beine zu stellen, um einerseits sich selber zu beweisen, glaube ich, aber auch zusätzlich, um ein eigenes, unabhängiges Standbein aufzubauen. Am Ende des Tages.
Entschuldigung, das unabhängige Standbein ist für dich jetzt dort der Hofakt, oder?
Aktuell ja, genau, richtig, ja. Und so hat mich eigentlich sehr lange oft dieser unternehmerische Gedanke begleitet, eine Business-Idee zu entwickeln und zu verfolgen. Und da ist dann letztendlich ja eben zufällig durch die Auslandsaufenthalte die Zuneigung und die Begeisterung für das Konzept des Members Clubs entstanden, wo ich eben für mich persönlich gesagt habe, es ist schade, dass es nichts Vergleichbares in Wien gibt. Also wenn ich mal nach Wien zurückkomme, würde ich mich freuen, so ein zweites Zuhause in der Stadt quasi vorzufinden. Und mangels eben dem Angebot habe ich mir dann gedacht, ja, ob es vielleicht nicht eben doch das Potenzial gäbe, eben sowas loszustarten. Und da gab es gerade in der Anfangsphase natürlich auch unterschiedliche Wahrnehmungen und Meinungen von den Wienern, ob so ein Konzept in Wien funktionieren kann, wo einige das sehr begrüßt und auch unterstützt haben. Gleichzeitig aber dennoch, ich gemerkt habe, dass sie eine gewisse Skepsis mitbringen, ob Wien eben quasi bereit ist für so ein Konzept. Und dann gab es schon auch die Personen, die das eben sehr, sehr offenkundig hinterfragt haben.
Ja, aber Johannes, jetzt steht das erfolgreich dort bei Lovin' is Old. Du hast dein Ziel fast erreicht, 1000 Mitglieder. Wenn du jetzt noch einmal zu deinem, oder wie, oder anders gesagt, was hätte damals, du hast es ja gemacht, du hast durchgezogen, hast du jemanden gehabt, einen Mentor oder jemanden, der an der Seite, der an dich geglaubt hat, der gesagt, mach's, probier's? Oder war das von dir eine eigene Entscheidung, wo du gesagt hast, ich habe selber den Mut, ich probiere das jetzt aus, ich bin davon so überzeugt, ich habe so ein Creed, wie man so schön sagt, dass ich das einfach mache, egal wie viel Zweifel oder wie welche Ängste du selber damit bringst.
Ich habe schon sehr viel Unterstützung erfahren. Also einerseits und zunächst einmal auf jeden Fall familiär. Allein eben schon von der Familie die Möglichkeit bekommen, diese Immobilie, die im Familienbesitz ist, für dieses Projekt heranzuziehen. Das Haus war davor sehr gut vermietet und man hätte sicherlich einen neuen Mieter finden können. Also insofern war es schon auf jeden Fall mal das als Grundvoraussetzung, dass ich da die Möglichkeit bekommen habe und letztendlich dann schon auch dadurch das Vertrauen und die Unterstützung innerhalb der Familie dieses Projekt loszustarten. Und da war ihn sicherlich mein Vater, der in der Planungsphase auch als, sage ich mal, Hobbyarchitekt sehr, sehr, sehr hilfreich. Und zusätzlich habe ich dann schon auch gemerkt, dass ich mit meinem Schwager Maximilian eben auch, was das Business-Konzept und das Business-Modeling betrifft, da auch einen guten Sparring-Partner habe, mit dem ich mich da austauschen kann und challengen kann. Also das waren auf jeden Fall schon aus dem direkten familiären Umfeld Personen, die es unterstützt haben. Letztendlich war aber auch jeder Founding-Member, der zwei Jahre vor der Eröffnung bereits gesagt hat, ich unterstütze dich. Für mich essentiell und wichtig, diesen Schritt dann letztendlich zu wagen, den Baustart dann letztendlich wirklich in Angriff zu nehmen. Da habe ich schon für mich auch vorab so ein erstes Ziel und Schranke definiert gehabt, wo ich gesagt habe, ja, bis zum Baustart möchte ich 100 Mitglieder akquiriert haben. Wenn das nicht eintritt, dann werden wir es uns noch einmal sehr, sehr genau überlegen.
So ungefähr mit einem Bauprojekt, bevor man beginnt,
genau. Müssen
ein paar Wohnungen veräußert sein.
Richtig. Ja. Und insofern war eben jeder Member, der in dieser frühen Phase mir bereits das Vertrauen geschenkt hat und mich unterstützt hat, sicherlich auch ein großer Support. Ja. Gleichzeitig ist vielleicht auch eine gewisse Naivität mitgekommen, wo ich eben mir auch gedacht habe, ja, gegen jetzt vielleicht alle Kritiker und die Argumente, die sie vorbringen, wage ich es trotzdem. Also da glaube ich, auch als Unternehmer muss man da teilweise einfach ein bisschen blauäugig sein oder an sein Ziel selber glauben und dieses konsequent verfolgen.
Das Wort Herrn trotzdem gefällt mir jetzt, weil das ist ein Coaching-Tool auch, dass man sagt, eben Mut bedeutet einfach, dass man es trotz der Angst macht. Was anders ist es ja nicht. Und gewisse Zweifel hat man immer und man keiner weiß, wie die Zukunft ausschaut, ob es funktionieren wird. Und deshalb also an der Stelle möchte ich dir mal da echt gratulieren, dass du das in der Form eben da wirklich dann weiter betrieben hast. Dieser Club, ich möchte dann schon auch zum Familienunternehmen kommen, aber dieser Am Hof 8, dieser Private Member Club, ist ja, wenn ich mir so Londoner Clubs vorstelle, denkt man eher so vielleicht so Bridgerton, da treffen sich die alten Herren mit Zigarren und Whisky und so weiter. Das ist ja da nicht der Fall. Es ist auch ein gemischter, also es dürfen Frauen genauso hier Mitglieder sein. Was ist dein, du hast ja am Anfang schon gesagt, was ist so richtig dein Reason Why, wo du sagst, das hat mich inspiriert in London, was hat dir so gefallen, was hat dir, wie du im Ausland warst, welche Gefühle verbindest du mit diesem Londoner Clubs und warum wolltest du es dann eben nach Wien bringen?
Also für mich war der Besuch der Londoner Clubs in vielen Fällen, manchen auch intensiver als vielleicht in den anderen, immer ein bisschen eintauchen in eine andere Welt. Also gerade auch in London hat man eine sehr schnelllebige, laute Stadt und diese Clubs haben immer wieder eigentlich die Möglichkeit geschaffen, quasi dem Stress der Stadt zu entfliehen, in einer vertrauten Umgebung sich zur Ruhe zu setzen und dort dann like-minded people, sage ich jetzt einmal, anzutreffen. Also Personen, mit denen man eben eine gewisse Gemeinsamkeit und auch spannende Gespräche und Diskussionen teilen kann. Und dieses Gefühl da immer wieder quasi bisschen wie zu Hause anzukommen, das war das, was mich eigentlich begeistert hat. Und dann war es mir auch gleich in weiterer Folge natürlich schon klar, dass so ein Konzept mittlerweile nur in einer zeitgemäßen Umsetzung seine Berechtigung hat. Also hier jetzt einen reinen Herrenclub zu begründen oder auch, sage ich jetzt mal, nur Zielgruppe irgendwie 50 plus, das wäre für mich keine Option gewesen, sondern was ich eben auch in diesen Clubs wahrgenommen habe, eben dass der Austausch auch dann zwischen den Generationen und den Geschlechtern mehr oder weniger auch spannend oder auf jeden Fall spannend und interessant ist und nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Personen sehr geschätzt wurde. Und das waren dann schon eben Aspekte, wo ich gesagt habe, ja, das sind für mich einfach Erfahrungen gewesen, die möchte ich nicht missen, die möchte ich eventuell auch teilen und den Wienern am Ende des Tages möglich machen.
Also so ein bisschen die Pause vom Alter, die Geborgenheit, die Sicherheit, das sind die Grundbedürfnisse jedes Menschen, die sich hier ein bisschen so mehr oder weniger erhalten am Hof 8.
Definitiv, ja. Und da hatte ich dann vielleicht dahingehend auch dann, oder hatte ich sicherlich Glück mit dem Timing, wo ich letztendlich ja nach den ganzen Covid-Lockdowns und so erst eröffnet habe. Also das habe ich zum Glück verpasst und gleichzeitig aber schon gemerkt, dass der Drang der Menschen schon noch ist, gleichzeitig wieder aus den eigenen vier Wänden rauszukommen, aber dann vielleicht doch in einen bisschen geschützteren Raum. Ja.
Jetzt kurz ein Schwank zur Katus Sektkellerei, die es eben schon so lange gibt. Da bist du ja mit deinem Schwager, wie ich schon gesagt habe, in der Geschäftsführung. Das habt ihr ja übernommen. Ich glaube, die Eltern sind ja nicht mehr operativ tätig. Du hast ja einleitend schon ein paar Dinge angesprochen, wo du gesagt hast, Verantwortung übernehmen, Soft Skills, Persönlichkeit und so weiter. Das klingt für mich so ein bisschen nach einer auch vielleicht sogar neuen Unternehmenskultur. Ich glaube, ihr habt ja auch ein bisschen so Startup-Spirit drinnen, von das Du-Wort, glaube ich, angeboten, All-Hand-Meetings und so weiter, All-Hands-Meetings und so weiter, dass man einfach sagt, okay, wir möchten flacher Hierarchie, wo sie auch der Zeitgeist, weil du die Generationen angesprochen hast, ja genau dem entspricht. Was war für dich oder auch gemeinsam mit deinem Schwager die größte Herausforderung bei der Übergabe, bei der Übernahme oder was war da wichtiger, das Tempo oder das Vertrauen? Wie ist das vonstatten gegangen?
Also war per se, sage ich mal, war das wirtschaftliche Umfeld herausfordernd schon mal. Also wir sind damals eigentlich während Covid, also vor mittlerweile fast 4 Jahren, mit der Situation von meinen Eltern konfrontiert worden, dass eben wichtige Geschäftsbereiche, einerseits eben das Gastronomiegeschäft, aufgrund der Lockdowns zum Erliegen gekommen ist und wir zusätzlich einen wichtigen Vertriebspartner am Verlieren sind sozusagen. Und insofern war, sage ich mal, die Basisherausforderung schon mal das Unternehmen in eben einer dann wirtschaftlich herausfordernden Situation entsprechend aufzufangen und die Kehrtwende mehr oder weniger einzuleiten. Und das hat, glaube ich, im gleichen Atemzug natürlich dann in Verbindung mit dem Generationswechsel zu der ein oder anderen Unsicherheit innerhalb des Unternehmens geführt, wo eben die Mitarbeiter diese Transformation vielleicht so einen Teil einfach nur als jugendlichen Drang, was zu verändern, wahrgenommen haben. Und da war sicherlich ein Learning, was wir hätten konsequenter und besser machen können, wäre eine proaktivere und offenere Kommunikation mit den Mitarbeitern. Also wir haben uns eher gedacht, wir wollen sie nicht zusätzlich verunsichern und ihnen quasi die Situation, wie sie es schildern, sondern haben sie eher mehr mit den Ergebnissen konfrontiert. Und da bin ich mir, glaube ich, ganz, oder sind wir mittlerweile sicher, weil wir es auch dann später geändert haben, dass wir mehr Support und mehr Verständnis von den Mitarbeitern und dem Team bekommen hätten, wenn wir von Anfang an quasi klar kommuniziert hätten, hey, das ist der Status quo, das ist die Situation, mit der wir arbeiten müssen, aber wir als Familie stehen dennoch hinter dem Unternehmen und sind bereit, über folgende Maßnahmen das ganze Business quasi zu transformieren, um es für die nächsten Jahre abzusichern. Und da ist sicherlich einiges liegen geblieben.
Gut, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das ist ja oft eben, das sieht man ja, wie man will das Beste als Unternehmer, als Übernehmer, auch für das ganze Unternehmen. Und trotzdem ist es dann oft eben, man will vielleicht sogar Probleme von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen fernhalten und die umgekehrt wissen nicht, was passiert und die Unsicherheit ist für die dann das andere Thema. Das heißt also Offenheit, Transparenz, Kommunikation, offene Feedback-Kultur. Wenn du sagst All-Hand-Meetings, dann dürfen die auch ihre Ideen einbringen oder darf ich mir das vorstellen? Jeder darf, also das heißt, ihr schafft es auch sozusagen die psychologische Sicherheit für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass sie offen sein dürfen, ohne dass sie dafür dann irgendwie durch die Hintertür Probleme bekommen können.
Definitiv. Also ich sage mal, speziell bei den All-Hands-Meetings sind alle Fragen erlaubt. Ja. Da schauen wir auch eben, dass wir eben persönlich, mittlerweile eben auch mit dem Management-Team, das operativ das Unternehmen führt, vor Ort sind, um die Fragen auch direkt beantworten zu können. Ich würde sagen, jetzt die All-Hands-Meetings sind dann overall schon eher informativer Natur. Also die Ideengewinnung und Generierung versuchen wir dann eher in den kleineren Teams, um da dann quasi schneller, agiler und treffsicherer die Probleme oder die Herausforderungen anzugehen. Also da schauen wir, dass wir das eher aus einem kleineren Umfeld und Kreis die Ideen entwickeln und weiterentwickeln und dann die Implementierung mit dem Team gemeinsam, mit dem Rest dann umzusetzen.
Ja, und durch welche Maßnahmen hast du es dann oder habt ihr gemeinsam dann geschafft, wie du gesagt hast, du würdest jetzt offener sein, das habt ihr eben von oben herunter sozusagen eigentlich verändert, mit welchen Maßnahmen konntet ihr dann mehr oder weniger die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit aufs Boot holen und für eure Veränderung begeistern, weil man weiß ja, Veränderung ist ja etwas, was unsere Hirne nicht wollen, ja, also unser Hirn ist ja auf Energiesporn und bücker Veränderung, weil Veränderung macht Angst. Und je älter die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, desto mehr sind die beharrenden Kräfte ja vorhanden. Wie habt ihr es dann geschafft, die mitzunehmen auf dem neuen Weg, auf die Transformation?
Also ich würde sagen, dass das eine Thema war eben, dass wir dann offener in der Kommunikation waren. Also mehr Transparenz zu der tatsächlichen Situation des Unternehmens gegeben haben.
Entschuldigung, also so richtig so, es geht uns jetzt, ich weiß nicht, wie schlecht es gegangen ist oder wie prekär die Situation war, aber so richtig ehrlich und offen.
Genau, richtig. Also das war quasi Ergebnis letztes Jahr. Da steht die und die Zahlen und entsprechend muss euch auch quasi als Team und Mitarbeiter bewusst sein, dass ein Unternehmen nicht so weitergeführt werden kann über mehrere Jahre, wenn am Ende des Tages dabei nichts herausschaut. Und das war mal schon die erste sehr große Überraschung für viele Mitarbeiter, die eben gar nicht damit gerechnet hatten, dass das Unternehmen in irgendeiner Form vielleicht existenziell bedroht sein könnte, unter Anführungszeichen. Und in weiterer Folge, glaube ich, was dann sehr stark geholfen hat, war, dass wir die Maßnahmen, die wir angekündigt haben, auch dann konsequent umgesetzt haben. Also wir haben dann schon wirklich versucht, das, was wir angekündigt haben, auch so in die Umsetzung zu bringen, damit die Mitarbeiter eben genau das Vertrauen haben und wissen, okay, die reden nicht nur, sondern sie setzen die Sachen auch um. Dies führt am Anfang vielleicht zu Übergangsschmerzen, zu persönlichen Herausforderungen auch, weil es für viele Mitarbeiter auch eine Veränderung für sich und ihre Position im Unternehmen bedeutet hat. Gleichzeitig aber wissen sie, wie die Reise weitergeht und wo das Ziel ist, wo wir hinarbeiten und dass wir uns diesen, wie angekündigt, Schritt für Schritt nähern.
Also wenn ich das so dir zuhöre, dann kann man davon ausgehen, dass ihr es geschafft habt, als junges Team, als fünfte Generation sozusagen, den Mitarbeitern auch das, wie so schön heißt, Reason Why, das rüberzubringen. Es gibt ja heute evidenzbasierte Studien und mit denen arbeiten wir bei Anima Mundi insbesondere auch, wie sinnstiftende Arbeit sich positiv auf die Performance auswirkt, auf die Kennzahlen, auf die Krankenstände, die sinken und. Das heißt, wenn Mitarbeiter den Sinn hinter dem Tun kennen und wissen und spüren, dann sind sie auch bereit, Herausforderungen im Unternehmen mitzutragen. Und euch ist das offensichtlich gelungen, wenn ich da dir zuhöre, wie ihr da eigentlich dann das Ruder in die andere Richtung gelenkt habt.
Also würde ich jetzt auch mich trauen, jetzt nach 3-4 Jahren das zu behaupten.
Und wie ist das? Ich meine, du siehst jetzt nur praktisch, rein praktisch, du kommst jetzt zurück, übernimmst das, siehst die Thematik, Status quo wird offen kommuniziert. Wirst du als Johannes, wird dein Schwager als Maximilian dann automatisch vom Verhalten her anders oder habt ihr professionelle Hilfe in Anspruch genommen? Habt ihr für euch selbst mindsetmäßig, führungsmäßig, selbstführungsmäßig, was ist wichtig zu tun, weil wenn im Außen alles unsicher wird, ist es ja wichtig, dass man die Sicherheit im Inneren hat, dass man die Klarheit im Inneren hat. Wenn ich aber nicht klar bin im Inneren, wie sollen da die Mitarbeiter klar sein? Was habt ihr da getan, damit ihr die Sicherheit habt, die ihr den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ihr weitergeben möchtet?
Also das war sicherlich, glaube ich, auch für mich persönlich die größte Herausforderung. Mein Schwager, sage ich mal, hat ja mit seinem unternehmerischen Background eine tolle Erfolgsstory hingelegt und ist dahingehend mal abgesicherter gewesen. Ich würde sagen, für mich persönlich war da schon einiges at stake und ich habe eben schon auch gemerkt, ja, dass diese Ungewissheit in einigen Phasen dieser Transformation mich persönlich schon beschäftigt hat und gefordert hat. Gleichzeitig eben war es trotzdem wichtig, irgendwie Zuversicht auszustrahlen. Also das war für mich schon persönlich eine Herausforderung, das so hinzubekommen.
Was würdest du rückblickend sagen, was in diesem Moment deine Stärken waren, dass du es eben trotzdem geschafft hast, die Transformation, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, das Unternehmen wieder in die richtige Richtung zu bringen? Ich sage jetzt nicht, dass es vorher falsch war, aber wenn du jetzt sagst, es waren Herausforderungen da und es waren Probleme nach Corona da, man hat sie auch auch gelesen, das zahle nicht jetzt bei Katos, aber generell zurückgegangen sind. Was würdest du sagen, was da deine größten Stärken waren, die drei größten Stärken, die dir geholfen haben?
Also ich glaube, dass mein Schwager und ich uns dahingehend gut ergänzt haben, weil er jetzt, über die ganze Zeit kühlen Kopf, auch aus strategischer und finanzieller Hinsicht behalten hat. Meine Stärke war es vielleicht dann doch die persönliche Bindung zu den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten. Ich habe schon gemerkt, dass ich eben als direktes Familienmitglied, das auch quasi im Unternehmen mehr oder weniger mit aufgewachsen ist, das schon als Kleinkind bei den Weihnachtsfeiern dabei war, dass da hingehend schon eine stärkere Bindung der Mitarbeiter zu meiner Person als jetzt vielleicht zu Maximilian gegeben war. Und da habe ich es, glaube ich, sicherlich es geschafft, diese Beständigkeit und Verlässlichkeit der Familie auszustrahlen und auch Bereitschaft und Wille als Family in das Unternehmen zu investieren und dieses als Familienunternehmen weiterzuführen. Und das waren dann einige auch teilweise im bilateral, also persönliche Gespräche, wo es eben essentiell war, auch vor allem Kernmitarbeiter, die eben für die Transformation auch wichtig waren, nicht zu verlieren und auf der Reise mitzunehmen.
Wenn du jetzt sagst, du hast es geschafft, die Beständigkeit und die Verlässlichkeit des Namens Katos und des Unternehmens da auszustrahlen und weiterzuführen, war dies es dir selber gegangen oder hast du damit, wie waren da die Herausforderungen, weil du ja sagst, du warst das kleine Kind schon dort und plötzlich bist du Chef. Und dann hast du gesagt, alte Mitarbeiter, ältere Mitarbeiter, nicht alte, habt ihr weiter mitnehmen wollen. Wie war da diese, für dich, praktisch, dieser Identitätswechsel vom Sohn zum Chef? Und wie haben die Mitarbeiter das aufgenommen, die Mitarbeiterinnen, dass jetzt dich praktisch, nicht mehr das kleine Kind, der Johannes, der durchs Unternehmen läuft, sondern der jetzt sagt, wie wir weiter tun, ja?
Ja, das ist sicherlich auch eine Herausforderung gewesen. Ich glaube, was essentiell war, dass wir, die Präsenz meines Vaters innerhalb des Büros, reduziert haben. Anfänglich war er noch sehr viel und jeden Tag in seinem Büro und dadurch, dass er eigentlich physisch dann teilweise eben präsenter war als jetzt der Maximilian und ich, war sicherlich so, dass sehr viel noch immer über seinen Tisch gelaufen ist, beziehungsweise die Mitarbeiter einfach bei ihm vorbeigeschaut haben und versucht haben, da auf schnellen Wege zu Entscheidungen oder Informationen zu kommen. Und da war es eben sicherlich essentiell, hier einen wirklichen Übergang zu schaffen, dass die Verantwortung zu der operativen Geschehnisse und Entscheidungen jetzt bei uns liegen und dass nicht Entscheidungen von meinem Vater mehr getroffen werden. Also das war sicherlich schon mal ein erster Schritt, der meine und Maxis Rolle dann sicherlich im Unternehmen gestärkt hat, wo die Leute wussten, ja, wenn sie etwas bewegen wollen oder wenn sie Entscheidungen brauchen, dann müssen sie zu uns kommen. Also das habe ich da sehr stark gemerkt, dass und das war am Ende des Tages, haben wir quasi eigentlich nur und mehr oder weniger das Office umgestaltet und die Büros neu aufgeteilt. Und bei dieser Reorganisation ist dann das Büro von meinem Vater quasi mehr oder weniger weggefallen.
Okay, ja. Also schon örtlich da genau. Vom Umfeld her einmal eine Veränderung geschaffen. Das ist ja nicht richtig. Wenn ich jetzt, Katos steht ja für eure Werte. Katos steht für Qualität, Regionalität, Tradition, Innovation. Bei welchen dieser drei Werte tust du dir am leichtesten und bei welchen überlässt vielleicht doch lieber dem Schwager oder wie macht sie das eigentlich in der Umsetzung der Werte?
Also ich würde sicherlich mal sagen, dass der Wert Tradition am stärksten oder stärker mit mir verbunden ist als jetzt mit meinem Schwager. Mein Schwager ist sicherlich auch aufgrund seines Digital-Backgrounds derjenige, der die Innovation in seinem täglichen Arbeiten einfach hat. Sie geht nicht anders. Und das strahlt auch sicherlich stärker aus im unternehmerischen Kontext bei Katus. Gleichzeitig merke ich eben, dass ich natürlich mit der familiären Vergangenheit da auch eine stärkere Beziehung zur Tradition habe und da punktuell auch sicherlich einen größeren Wert vielleicht drauf lege als mein Schwager. Obgleich er, wie ich, sehr stark jetzt auch auf das Thema des Wiener Standorts, der Regionalität, der Produktion in Wien festhalten möchte. Also da sind wir uns, glaube ich, dann wiederum eigentlich sehr einig, dass dieser Standort in Wien im 19. Bezirk mittlerweile eben auch ein Alleinstellungsmerkmal ist, wo wir eben die einzigen sind, die noch in Wien produzieren, Schaumweine. Und das ist sicherlich etwas, was man auch gut kommunizieren darf.
Du hast jetzt gesagt, damit ich ein bisschen tiefer gehen, du bist mehr Tradition, dein Schwager schon rein von seinem beruflichen Hintergrund her mehr Innovation. Jetzt seid ihr beide ja in der seid zum Beispiel vor einer wesentlichen Entscheidung. Wie darf man sich da vorstellen, wie Entscheidungen getroffen werden? Gleichzeitig gibt es ja die Aussage, wenn zwei die gleiche Meinung haben, dann ist einer zu viel. Das heißt, bei unterschiedlichen Meinungen ergänzt sich, aber wie wird dann wirklich dann am Ende des Tages entschieden?
Ich würde sagen, dass wir uns mehr jetzt über den Verlauf unserer Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens ein wenig abgegrenzt haben. Also mein Schwager ist sicherlich derjenige, der das Thema Finanz, Strategie und auch die operativen Prozesse in der größeren Verantwortung hat, während ich mehr in Richtung Kommunikation, Sales, Marketing und auch in der Produktentwicklung, da treffen wir uns eigentlich wieder, würde ich sagen.
Produktentwicklung, wie reinhaken darf, ich habe jetzt gerade ein Buch gerade vor zwei Tagen gelesen, dass ich jetzt der alkoholfreie Sekt, Wein immer mehr im Kommen ist. Bier gibt es schon, also im Kommen 20%, glaube ich, teilweise ist es am Markt, du wirst das besser wissen. Und gleichzeitig, wir waren in Bordeaux im September in Souvineries, wenn man so sagen darf. Und das war eigentlich fast bemerkenswert und traurig zugleich zu sehen. Die haben gesagt, der Weinkonsum geht zurück. Viele verkaufen schon ihre Äcker. Andere versuchen schon, Essig zu produzieren anstatt Wein. Wie schaut das aus? Welchen Trend erkennt ihr? Ich habe gesehen, ihr macht ja sehr viel nachhaltig, auch Bio, ne? Jetzt, wenn du dich da entscheiden musst, Bier wird ja auch wahrscheinlich von der Produktion her teurer sein. Wie, wenn du dich entscheiden musst, Wert, Nachhaltigkeit, Bio oder Kosten, Kennzahlen und generell, wie geht es dir damit?
Also ich glaube, das war auch ein wenig ein Learning über die letzten Jahre. Das macht keinen Sinn, Produkte neben der Nachfrage der Kunden zu planen und zu produzieren. Also nur weil man etwas kann oder es selber unbedingt möchte, das ist nicht zielführend. Also man muss schon sehr genau auf seine Kunden achten, hineinhören, mit ihnen reden, um herauszufinden, was sind Produkte oder Produktarten und Spezifika jedes einzelnen Produkts, die den Kunden wichtig sind. Und in diesem Prozess, sage ich einmal, haben wir für uns dann, glaube ich, auch unterschiedliche Zielgruppen definiert, wo wir gesagt haben, dass wir auf diese Zielgruppen hingerichtet die Produktentwicklung vorantreiben und hier eben schauen, dass wir für diese Gruppen Produkte anbieten können. Da gibt es diejenigen, die alkoholfrei wollen, da gibt es welche, die wollen Convenience in der Form von einer Dose, dann gibt es andere, die sagen, sie wollen eben Bio-Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. Und das war so für uns, sage ich jetzt einmal, die Entwicklung.
Kann man nur sagen, Bio ist so ungefähr wie deine Eltern. Die haben ja den Frizzante, glaube ich, 1992 oder was eingeführt, was ja damals so eine Innovation oder ein mutiger Schritt war. Ist das vergleichbar?
Jetzt von der Relevanz innerhalb des Unternehmens bisher noch nicht. Also der erfolgreiche Impact, der von meinen Eltern damals mit dem Frizzante erzielt werden konnte, den können wir jetzt bis dato im Bio-Bereich noch nicht darstellen. Da, wo wir eine sehr, sehr positive Entwicklung wahrnehmen, tatsächlich ist der alkoholfreie Schaumwein.
Interessant.
Wo wir dieses Jahr ein eigenes Produkt gelauncht haben, welches bis dato auch deutlich besser als erwartet sogar oder erhofft von den Kunden wahrgenommen wird und auch entsprechend performt. Und insofern sehe ich da sehr, sehr viel Potenzial.
Ja, vor allem gibt es ja schon zahlreiche Studien. Ein Geo bei Anmamundi, da geht es ja vor dem Tag um Mental Health, um Gesundheit, um Longevity. Und wenn man sich da die Studien anschaut, dann dürfte man überhaupt keinen Alkohol mehr trinken, weil es so schädlich ist fürs Hirn, für die Entwicklung. Ob das jetzt genauso stimmt, wenn sie stimmen, ist es wirklich halt dramatisch. Jetzt habe ich gerade vor kurzem eine gehört, die hat gesagt, Alan, man darf ein Viertel Wein trinken, und jetzt pass auf, pro Jahr, damit es nicht schädlich ist. Aber wie gesagt, es gibt immer diese Studie und jene, da kommt immer drauf an, wer dahinter steckt. Aber insofern ist der Weg ins alkoholfreie Segment sicher wertvoller und wichtiger, wenn man den Geschmack beibehalten kann und da eigentlich darum keine Abstriche machen muss als Konsument, sage ich jetzt einmal.
Absolut. Also das ist das Ziel, wo wir das Produkt auch hinentwickeln wollen. Ich glaube, es ist ein bisschen so wie beim Bier, wo anfänglich die alkoholfreien Biere auch noch in einer anderen Qualität verfügbar waren als heute. Also da tut sich auch eines in der Produktion und in der Weiterentwicklung der Produktionsweisen. Wir sind auch, würde ich sagen, mal einen innovativen Weg gegangen, wo wir eben gesagt haben, dass wir das Grundprodukt, den Wein, jetzt nicht entalkoholisiert, sondern wir arbeiten von der Basis weg mit einem Traubensaft. Und dann versuchen wir mit Hilfe von anderen Fruchtaromenkonzentraten das Geschmacksprofil des Schaumweins nachzubauen. Ist natürlich dann in der Blindverkostung schon identifizierbar, welches das Produkt jetzt ist, wenn man es mit einem echten Sekt quasi jetzt vergleicht, das jetzt nicht Alkohol hat, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir ein Produkt geschaffen, das sehr gut schmeckt, das dahingehend auch wirklich viel positive Resonanz hat, bis hin zu einer tollen Falstaff-Bewertung mit 92 Punkten. Also ja. Da merkt man eben schon, dass das vielleicht ein Ansatz ist, der da zukunftsfähig ist.
Wenn ich du bist mal die Stärken schuldig geblieben, du hast das ist so richtig typisch, wie man in der Schule halt Schnecke, Schwächen, wie wird aufgezählt, die weiß man und die Stärken nicht. Wenn ich jetzt frage ich dich anders, würdest du dich, oder wenn ich deine Mama frage und ich sie fragen würde, ob der Johannes eher ein geduldiger oder ungeduldiger Mensch ist, was würde sie antworten?
Ich glaube, es ist auch die Frage, wen man fragt. meine Freundin wäre, glaube ich, eher so, dass sie sagt, ich bin ungeduldig.
Okay.
Teilweise hätte ich schon behauptet, dass ich eine gewisse Geduld mitbringe.
Ja.
Es hängt auch ein bisschen vom Kontext ab. Also gerade in unternehmerischer Hinsicht habe ich gelernt, dass man eine gewisse Geduld gerade im Umgang mit Mitarbeitern einfach mitbringen muss. Da eine andere Basis vielleicht einfach besteht und man nicht das gleiche Ergebnis wie von einem selbst erwarten darf. Gleichzeitig ja im privaten Umfeld, glaube ich, kann schon manchmal passieren, dass es mir nicht schnell genug geht.
Ja, ich habe so ein Produkt, eine neue Produktentwicklung dauert 2 bis 5 Jahre, habe ich gelesen, oder? Ist das richtig? Also alleine da musst du ja schon sehr geduldig sein im Verhältnis zu anderen, die mit ja Startup-Geschichten oder so, die ja viel schneller funktionieren. Da geht es eher um Geschwindigkeit und bei euch brauchst du schon eine Geduld. Wenn du sagst, du hast einen Bio-Wein oder entwickelst einen Bio-Wein, der wird wahrscheinlich alle, oder einen alkoholfreien Wein, die Entwicklung dauert ja.
Ja, absolut. Und gerade jetzt, wenn man eben noch im traditionellen Sektbereich ist mit Flaschengärung, dann hat man für eine gewisse Mindestlager- oder Reifedauer, die der Sekt auf der Hefe im Keller liegen muss. Und das sind schnell mal 2 bis 5 Jahre. Das ist absolut korrekt. Das ist wiederum dann der Vorteil vielleicht von einem alkoholfreien Produkt, wo man eben nicht auf die zweite Gärung warten muss, dass die eintritt, sondern da hat man tatsächlich die Möglichkeit, das Produkt schneller zu produzieren, was nicht heißt, dass der anfängliche Entwicklungsprozess, der Innovationsprozess viel schneller war. Also da haben wir letztendlich doch auch fast 1,5 Jahre gebraucht, um da entsprechend auch mit Lieferanten ein Produkt entwickeln zu können, hinter dem wir 100% stehen.
Du hast deine Freundin angesprochen und sagst, sie würde dich als ungeduldig bezeichnen. Du hast von dir selbst gesagt, dass du derjenige bist, der die Traditionen im Betrieb aufrechterhält. Wie ist es generell? Tradition wird ja in Zeiten wie diesen, ist ja fast, wie soll ich sagen, nicht mehr so en vogue. Wie siehst du das generell auch im privaten Bereich? Bist du da eher traditionell? Ich sehe bei mir ein Umfeld, das nicht in meinem Ort, aber die Jüngeren teilweise nicht mehr heiraten wollen, teilweise Frauen keine Kinder mehr haben wollen. Nicht nur, weil sie keine Kinder haben wollen, sondern weil die Zeiten auch unsicher sind, wo sie haben Angst und sagen, in diese Welt kann man keine Kinder mehr hineinsetzen. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, da bin ich dann vielleicht doch auch traditioneller. Also gerade was so familiäre Planungsprozess betrifft, ist für mich Heirat und erst dann Kinder und so weiter, ist noch immer quasi nicht diskutabel sozusagen. Ja, ja. Gleichzeitig verstehe ich, wenn es andere Personen anders handhaben. Also da bin ich jetzt nicht dogmatisch gegenüber anderen Personen, aber für mich zählt da schon eine gewisse Grundwerte. Ja, ich glaube, am Ende des Tages muss man für sich auch gerade in der schnell wechselnden Zeit eine Balance finden. Ich glaube, es gibt Werte, zu denen darf man stehen und an denen kann man festhalten, ohne dass man jetzt gleichzeitig Gefahr läuft, den Zahn der Zeit zu verpassen. Und dahingehend, glaube ich, muss man für sich eben feststellen, was sind jetzt eben Werte, an denen man festhalten möchte, wo man auch eventuell diese stark verteidigt, wenn es sein muss, und wo kann man auch vielleicht ein bisschen flexibler sein.
Das heißt gleichzeitig die Werte hochhalten und trotzdem im Kopf modern und flexibel bleiben. Was gibt dir als Johannes Halt in Zeiten wie diesen? Bist du auch ein, in Zeiten wie diesen, mit Mali außen ist viel unsicher, demografische Entwicklung, da haben wir teilweise jetzt also die Kriege vor der Haustür und. Wo kommst du zur Ruhe? Was gibt dir Halt? Bist du ein spiritueller Mensch, wo du sagst, das gibt mir Halt, das gibt mir Hoffnung, es gibt mir Zuversicht?
Ich ziehe sehr viel Kraft aus der Natur, also lange Spaziergänge oder auch Laufen, also im Wald. Das ist etwas, wo ich wirklich gut abschalten kann. Im Winter Skitouren, also bewusst dann raus aus den überlaufenen Skigebieten und alleine in die Berge hinein. Das ist sicherlich etwas, wo ich sehr viel Kraft rausziehe. Dann am Ende des Tages bin ich schon ein sozialer Mensch. Also ich glaube auch, dass eben der Kontakt mit Familie, Freundinnen, Freunden etwas ist, was mir viel Kraft gibt. Gleichzeitig merke ich dann schon auch, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, wenn es hier im Club jeden Tag rund geht und viel passiert und ich mit sehr, sehr vielen Personen zu tun habe, dass dann irgendwann die Social Batteries auch wieder sehr low sind sozusagen. Also da versuche ich schon auch darauf zu achten, dass ich dann teilweise ein bisschen den Ausgleich bekomme, wo ich etwas Ruhe dann auch alleine oder zu zweit zu Hause auf dem Sofa genießen kann.
Wie du sagst, Vorweihnachtszeit, das war für dich im Jahr 2025 das größte Geschenk?
Ja, sehr gute Frage. Das größte Geschenk? Am Ende des Tages würde ich sagen, dass einfach die Ambitionen und Ziele, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe, mehr oder weniger eingetreten sind. Also ich bin schon ein Mensch, der an Zufälle und Glück glaubt, aber gleichzeitig bin ich auch davon überzeugt, dass man das Glück provozieren kann und mit einer gewissen Ehrgeiz und klaren Strategie und Zielen sich dorthin
nachhelfen kann, sozusagen. Ja. Was wünschst du dir für die Zukunft? Woher, also die Zuversicht für die Zukunft, woher nimmst du das? Weil du sagst, du hast schon gesagt, aus der Natur. Weil was ist deine Vision für die Zukunft noch und was gibt dir eben die Kraft, dass du die auch erreichen möchtest?
Also Ziel und Vision ist es, sowohl am Hof 8 als auch das Familienunternehmen auf stabile, sichere Beine zu stellen, so dass dieses eventuell auch für die nächsten Generationen fit gemacht ist und ich hier mehr oder weniger langsam dann an eine Übergabe auch vielleicht einmal denken kann. Ich meine, davon sind wir aktuell weit entfernt, was nächste Generation und so weiter betrifft. Aber für mich ist jetzt nicht mein Ziel, immer größer und bigger and better zu werden, sondern durchaus das Bestehende zu optimieren, abzusichern und daraus eine sichere Basis einfach zu schaffen, auf die man sich verlassen kann. Und das ist etwas, wo ich eben gemerkt habe für mich, dass ich über die letzten Jahre das jetzt nicht die Ambitionen habe, da irgendwie unfassbares Vermögen aufzubauen, wo ich dann in einer Yacht und Privatjet nur noch Urlaub mache, sondern ich bin eigentlich sehr glücklich mit dem, was ich habe oder mit dem ich auch geboren wurde, mehr oder weniger. Wenn ich das erfolgreich absichern kann und Zeit für mich, für Familie, für Freunde habe, dann wäre ich schon sehr glücklich.
Also eher die eudaimonischen Werte statt die hedonistischen und das schnelle Dopamin-Junking, was man heute ja hat durch Social Media und dem Ganzen, sondern wirklich traditionelle Werte, die Bestand haben und die wirklich verbinden. Das ist im Grunde schon ein schöner Schlusssatz. Ich habe aber trotzdem noch eine wichtige Frage, die mir auf der Zunge brennt als Frau. Du hast ja auch eine Schwester, du hast eben eine Partnerin. Gibt es neueste Studien, dass Frauen die besseren Führungskräfte sind? Kommt die von mir? Also die besseren Führungskräfte, wahrscheinlich eher, die Studie geht eben dahingehend, dass sie sagen, die Frauen nehmen eher wahr, was du auch eingangs gesagt hast, was brauchen die Mitarbeiter, was brauchen die Mitarbeiterinnen mehr, die Emotionen, die Zeit hat sich verändert, deshalb auch die Anforderungen an die Führungskraft. Aber wie du das hörst, die Frauen sind die besseren Führungskräfte, du hast eine Schwester und eben eine Frau, sind die im Unternehmen eingebunden, oder Freundin, Entschuldigung, sind die im Unternehmen eingebunden oder gibt's bei Katus eine sogenannte Familienverfassung, die ja rechtlich zwar nicht durchsetzbar ist, aber mit der man sehr viel Moralisches auch schreiben kann. Was sind unsere Werte? Wo wollen wir hin? Das geht ja so weit. Ich bin ja da als Anwältin involviert etwas. Wie weit, welches Auto wird gefahren innerhalb der Familie? So weit kann man das teilweise regeln. Wie schaut das bei der Familie Katus aus?
Da sind wir sehr lose, sage ich einmal, aufgestellt. Also da haben wir dahingehend keine Familiencharta oder irgendwelche klaren Regelungen definiert. Es war so, dass uns als fünfte Generation, ich habe drei ältere Schwestern, allen die gleichen Möglichkeiten gegeben wurden, auch im Familienunternehmen tätig zu werden. Eine Schwester, die mittlere, hat auch für einige Jahre im Unternehmen gearbeitet und sich dann hat er eher auf die Familienplanung in weiterer Folge konzentriert. Also insofern war da jetzt nicht dogmatisch, dass das eben nur von Männern geführt werden darf, weil es die vier Generationen davor so war, sondern da war auf jeden Fall eine Offenheit dahingehend gegeben. Und auch bei uns im Team sehen wir sehr positive Beispiele, wo Frauen Verantwortung übernehmen, Führungsrollen begleichen. Also dahingehend bin ich sehr aufgeschlossen. Am Ende des Tages muss die Person delivern, unabhängig vom Geschlecht. Bin aber eben auch überzeugt, dass Frauen, so wie du gesagt hast, gewisse Qualitäten, was vielleicht auf emotionaler, zwischenmenschlicher Basis betrifft, hier hilfreich sein können, beziehungsweise auch eventuell eben wirklich so entsprechend feinfühliger und besser führen können.
Und warum ich das anspreche, bei uns war es zum Beispiel immer nicht vergleichbar mit eurem Betrieb, aber trotzdem ein Betrieb. Für uns war das überhaupt kein Thema. Da war von Anfang klar, dass der Sohn, mein Bruder, ihn voll übernehmen wird. Also wir waren da nicht in engerer Wahl. Deswegen habe ich mir die Frage. Und eine schöne Antwort ist für alle, zumindest es sollte eigentlich der kriegen, der die Stärken mitbringt und auch das Engagement und den Wunsch hat, das weiterzuführen. So wie du es richtig gesagt hast, das bist offensichtlich bei euch dann du gewesen und mit dem Schauwerk Meiser macht sie das jetzt in die richtige Richtung, so das Rolle zufrieden sein können, gehe mal davon aus.
Ich hoffe, dass sie es sind. Hätte bisher noch nichts Gegenteiliges wahrgenommen. Am Ende des Tages haben meine Eltern, sage ich mal, dahingehend eh auch ein wenig vorgesorgt über eine Stiftungskonstruktion, wo am Ende des Tages das Unternehmen zusammengehalten werden soll, aber durchaus die verschiedenen Familienmitglieder von einem wirtschaftlichen Erfolg profitieren können. Also dahingehend war vielleicht auch ein gewisser Weitblick schon gegeben. Und das, was die Zukunft dann bringen wird, welche nächste Generation dann im Unternehmen aktiv sein wird, werden wir sehen. Vielleicht wird es sich auch stärker in eine, sage ich mal jetzt, Aufsichtsrat-ähnliche Struktur entwickeln, was schon in unserem Fall sicherlich auch Mitgrund war, warum wir als Familienunternehmen noch bestehen, dass es bis dato eigentlich bis jetzt zu meiner Muttergeneration eigentlich immer in einer Linie zusammengehalten wurde, das Unternehmen. Also dahingehend bin ich schon dann auch ein wenig skeptisch, wenn das Unternehmen sich jetzt dann großartig verändern würde und auffledern würde, was die Beteiligungsverhältnisse betrifft. Also ich glaube, da ist dann schon unsere Generation vielleicht nochmal angehalten, da vorzusorgen und entsprechende Regelungen zu definieren, dass dies eben nicht passiert, weil so groß ist dann das Unternehmen doch nicht, dass irgendwann mal 50, 100 Familienmitglieder davon leben können.
Das würde erhalten bleiben, gell?
Das wäre das Ziel, ja.
Eine Abschlussfrage, Johannes. Wenn du ein Gesetz kreieren könntest und alle müssten sich zumindest in Österreich daran halten, welches wäre das?
Das ist eine sehr gute Frage. Als Unternehmer würde ich da Richtung Steuergesetzgebung vielleicht schauen, wo es am Ende des Tages eine klare Flat Tax oder so, die für alle Personen verständlich ist und nachvollziehbar ist. Das wäre ein Ansatz, den ich sehr begrüßen würde. Am Ende des Tages bin ich auch kein Fan davon, jetzt immer großartig auf den Status quo hinzuschimpfen. Ich glaube, dass wir in einigen Bereichen nicht so schlecht dastehen als Gesellschaft, wie es oft gerne dargestellt wird. Natürlich gibt es einiges an Verbesserungspotenzial, aber jetzt alles, was aufgebaut wurde und irgendwann mal festgeschrieben wurde, kategorisch zu hinterfragen, empfinde ich dann auch nicht als richtigen Ansatz.
Ja, vor allen Dingen, weil ja die Regelungen, es ist ja alles viel komplexer, als es oft nach außen hin wahrgenommen wird. So würde ich das vielleicht ergänzen wollen. Oder ja, es ist ja, wenn das alles einfach wäre, es ist ja meistens nicht schwarz-weiß, sondern grau. Auch da die richtigen Entscheidungen zu treffen, so wie man es jetzt in Kärnten mit diesem Stromnetz, das da durch Kärnten geht. Und jeder will das haben, aber keiner will das bei sich haben. Und so ist es halt bei vielen Dingen. Deshalb ist das sicher eine Herausforderung. Lieber Johannes, ich könnte noch ewig mit dir weiterreden. Ich habe viel mehr Fragen noch vorbereitet, aber ich glaube, das geht sich jetzt auch das nicht mehr aus. Herzlichen Dank für deine ehrlichen, offenen Worte zusammenfassen, was mir besonders gefällt, eben als Gründerin von Anima Mundi, dass ich bei dir herausgehört habe, dass ihr sehr stark auf die Persönlichkeit setzt, dass du eigentlich vielleicht bewusst oder unbewusst die Übernahme durch deine Persönlichkeit, also diese Transformation geschafft hast, indem du mit dem Mitarbeiter Kontakt aufgenommen hast, dich mit der Mitarbeiterin unterhalten hast, zugehört hast, was die Bedürfnisse, was die Wünsche, was vielleicht auch die Ängste und Zweifel sind. Und das ist absolut der richtige Ansatz, weil die natürlich auch Klarheit brauchen, wie geht's weiter, weil die haben ja auch ihre Kernfamilie zu Hause, die sie versorgen möchten und müssen. Und gleichzeitig die Kombination mit deinem Schwager, der dann das offensichtlich abdeckt an Stärken, die du vielleicht weniger mitbringen möchtest, sagen wir jetzt einmal. Vielen herzlichen Dank, das war wirklich sehr inspirierend, auch zu erkennen, wie ihr das als junge Führungskräfte geschafft habt, als Unternehmer, das Unternehmen und auch du mit dem am Hof Hagt, das Projekt erfolgreich zu starten und weiterzuführen. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Ihr seht also, wenn ihr seht, dass da mehr möglich ist, mehr Klarheit, mehr Selbstführung, mehr Menschlichkeit im Erfolg, dann folge Anima Mundi, denn Selbstführung ist kein Projekt, das man einmal erledigt, wie wir gerade gemerkt haben. Es ist eine tägliche Entscheidung, es ist ein Prozess und danke fürs Zuhören. Ich bleibe euch nah.
Dankeschön.